Wir teilen den Stoff ein in drei Teile: die Namen Christi, seine Taten und seine Kreuzigung, Himmelfahrt und Wiederkunft. Wie kann man diese Splitter des wahren Christusbildes aus dem Islam herauslösen und mit dem Evangelium füllen? Das ist das Thema. Es gibt 19 Namen Christi im Koran oder 19 Eigenschaften. 25 Mal lesen Sie den Begriff Isa. Dieser Begriff Isa ist wahrscheinlich die syrianische Form, wie sie in der armenisch sprechenden syrian-orthodoxen Kirche benutzt wurde, die nicht Jesua und nicht Yeshua sagten, sondern Isa. Bis heute ist dieser Name in dieser Kirche noch enthalten. Damit hat sich Mohammed von der direkten arabischen Sprechweise gelöst und sich dem seltsamen Begriff Esau genähert. Viele Missionare benutzen das Wort Isa nicht, weil der Isa des Korans nichts zu tun habe mit dem Jesua des Evangeliums. Aber umgekehrt muss man sagen, viele Moslems haben keinen Zugang zu Jesus, außer über den Begriff Isa. Ich muss sagen, das muss jedem einzelnen Missionar freigestellt bleiben, welche geistliche Freiheit er hat. Die einen hatten Frucht und Erfolg, indem sie das Wort Isa benutzten, den anderen hat's die Haare gesträubt, die konnten das nicht tun. Ich kenne wirklich Brüder von beiden Seiten, die Frucht hatten. Der nächste Begriff, der an Häufigkeit dem ersten folgt, heißt Sohn der Maria, 23 Mal. Das ist ein alarmierender Begriff, denn im Orient heißt der Mensch immer Sohn des Vaters sowieso. Wenn nun Jesus keinen Vater hat, dann bedeutet das eine Ausnahme. Entweder ist Maria vergewaltigt worden oder ist es ein uneheliches Kind. Auf alle Fälle ist der Vater nicht bekannt. Insofern bedeutet der Begriff Sohn der Maria, der 23 Mal vorkommt, ein Ärgernis für den Islam, da aber Jesus zu den Guten gehört, zu den Propheten, zu den Gereinigten oder Auserwählten, musste Mohammed dieses Ärgernis entkräftigen, entschärfen. Er hat deshalb die Surat Maryam geschrieben, die 19. Sure, Sie können das nachlesen, eine ganze Auslegung ist draußen. Kurz zusammengefasst heißt das, jeder Moslem glaubt an die Geburt Christi von der Jungfrau Maria. Das brauchen Sie ihm nicht mehr erklären, das steht schon im Koran. Lesen Sie die Surat Maryam oder hören Sie sich die Kassette an. Sie brauchen nicht offene Tore einrennen, sondern die sind wirklich offen. Der Unterschied ist nur der, dass Mohammed sagt, Christus ist in Maria geschaffen worden, wie ein Stein aus dem Nichts, während wir bekennen, dass Christus in Maria und von ihr geboren wurde. Wir haben nun gehört, wie das zusammenhängt, dass der ganze Streit zwischen Arius und Athanasius dahin ging, dass die einen sagte, Christus hat sich emporentwickelt, Gott war sein Schöpfer und ist sein Vater geworden. Athanasius aber sagte, nein, niemals. Christus ist vor aller Zeit aus dem Vater hervorgegangen und wurde Mensch um unseretwillen. Gott ist nicht sein Schöpfer, Gott ist sein Vater. Und die gesamte theologische Zusammenfassung finden wir im Nizäischen Glaubensbekenntnis, wo wir sagen, Christus ist Gott von Gott, wahrer Gott von wahrem Gott, geboren und nicht geschaffen mit dem Vater in einem Wesen. Man könnte die gesamte Differenz zwischen der Christologie des Islams und der Christologie unseres Glaubens zusammenfassen in den Worten geboren und nicht geschaffen. Und die Moslems sagen geschaffen und nicht geboren. Hier ist die messerscharfe Trennung, dass sie sagen, Gott ist sein Schöpfer und wir sagen, Gott ist sein Vater. Er ist nicht nur Prophet, und Geschöpf, sondern er ist der Sohn. Das heißt nun, und das Positive wollte ich herausstellen, wenn es nun 23 Mal heißt, dass Jesus der Sohn der Maria ist, so können wir sagen, guck mal, hier wird es deutlich, er ist der Einzige, der durch das Wort Gottes geboren worden ist. Die meisten Moslems wissen nicht, dass er durch das Wort Gottes in Maria geschaffen worden ist. Sie wissen nur, dass Gott sein Wort in Maria geworfen hat. Wir brauchen ja bei dem Muslim, der nicht in der letzten islamischen Theologie drin ist, nicht diese letzten islamischen Gedanken herausfeilen, sondern können ihm das bestätigen, aber in unserem Sinne, dass Gott sein Wort in Maria gelegt hat und Christus aus dem Wort Gottes geboren worden ist. Und wir können ihn, wenn es möglich ist, einmal hineinführen in den Text bei Lukas und ihn das lesen lassen, dass es keine fleischliche Zeugung war, sondern eine geistliche Zeugung. Das ist möglich, an dem Begriff Sohn der Maria aufzuhängen. Wir müssen also diesen Begriff benutzen und hineingehen ins Evangelium, wie sowieso heißt meine Methode, die ich empfehle, den islamischen Begriff nehmen, erkennen, welcher Geist drin ist, ausleeren und mit dem evangelischen Geist füllen und hineinführen ins Evangelium. Wir lehren nicht den islamischen Christus, aber benutzen ihn, um dem Muslim überhaupt klar zu machen, was wir sagen wollen. Dann lesen wir 11-mal Al-Masih, das heißt der Christus. Jesus hat das auch den Juden erklärt in Lukas 4, Vers 18. Als er in Nazareth sagte, der Geist des Herrn ist auf mir darum, dass er mich gesalbt hat. Ja, warum sollen wir nicht das Gleiche machen? Die Juden haben damals nicht begriffen, was das heißt, Al-Masih. Die haben einen politischen König darunter verstanden und die Moslems wissen schon gar nicht mehr, was der Begriff heißt. Aber der Begriff Al-Masih ist nichts anderes als der Gesalbte in Arabisch. Das Wort Masaha heißt abwischen, salben und ist heute noch ein lebendiges und gängiges Wort. Deshalb heißt das nicht der Christus oder der Messias, sondern das heißt wörtlich im Vollsinne des Wortes der Gesalbte. Ja, natürlich, gut, dann sagen wir, im Alten Testament wurden die Könige, Priester und Propheten gesalbt, damit sie Vollmacht bekamen, das Amt zu tun. Und Christus ist nicht nur ein Gesalbter im Arabischen, sondern der Gesalbte, der Auserwählte von allen Auserwählten, der bevollmächtigt war, den Willen Gottes zu tun, als König aller Könige, als hoher Priester und als das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er war nicht nur Prophet, er war das Wort selber. Insofern können wir also den Namen Al-Masih, dem Moslem, erklären, dass er den Begriff, den er in der arabischen Sprache vor sich hat, begreift, was das arabische Wort in sich wörtlich beinhaltet. Dann kommt der nächste Begriff, Rasulallah, Christus ist der Gesandte Gottes. Wir sollten nicht davor zurückzucken, sondern erkennen, dass Jesus selber den Begriff mehrere Male benutzt hatte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Der Unterschied ist nur, dass er nicht sagte, wie Allah mich gesandt hat, wie Gott mich gesandt hat, aber er hat sich als Gesandter verstanden. Gut, sagen wir, Christus ist der Gesandte von Allah. Ich kenne einen Mann, der stand vor einer großen Menge und wurde aufgefordert, das Glaubensbekenntnis zu sagen. Und er stand hinauf und sagte, La ilaha illallah, wal Masih Rasulallah. Kein Mensch konnte ihm an den Karren fahren, das ist voll islamisch. Es gibt keinen Gott außer Allah und Christus ist sein Gesandter. So hat er sich gerettet, die hätten ihn sonst zerrissen. Die brummten und murrten, weil er nicht sagte, Mohammed ist sein Gesandter, aber wirklich, Christus ist einer der Gesandten Allahs. Natürlich ist das nicht unser Glaube. Wir glauben, dass er der Gesandte seines Vaters ist, denn dort steht das Wort Vater und nicht Allah, wohlgemerkt. Es geht um diesen Grundbegriff, wer die Dreieinigkeit ist. Aber wir sollten nicht zurückzucken von der Idee, dass Christus der Gesandte ist, wenn er das selbst sagte. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Nicht Jesus muss ja also mit solchen Ideen kämpfen, wie wir es zu tun haben. Und er hatte den Mut, ins Extrem zu gehen und so etwas zu sagen, was theologisch ein Ärgernis ist. Aber das kommt zum Glück von Jesus selber. Das ist das ewige Leben, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht durch die Erkenntnis Jesu Christi und des wahren Gottes geschieht ewiges Leben. Wenn man das islamisch anschaut, ist das eigentlich eine Annäherung an den Islam bis zu einer Grenze, dass man den Atem anhält. Ja, wenn das Jesus getan hat, warum sollen wir das nicht tun, damit die Leute das begreifen? Jesus hat sich eben erniedrigt, dann müssen wir nicht nur den erhöhten Jesus darstellen. Auf alle Fälle beinhaltet natürlich der islamische Begriff Rasulallah viel mehr und anderes, als wir darunter verstehen, nämlich einen religiösen und einen politischen Inhalt. Christus war für den Muslim nicht nur der Prophet und das Wort Gottes, sondern der Statthalter Allahs auf Erden. Er hatte politische Gewalt, er hätte die Macht gehabt, die Römer zu entthronen, was er aber dann nicht getan hat. Immerhin sind diese vier Begriffe das Sprungbrett für ihre Verkündigung. Isa, Sohn der Maria, Al-Masih, Ar-Rasul, Rasulallah. Und wir sollten uns das überlegen und in unseren Gesprächen verwenden, nicht um zu sagen, das ist er, sondern um sie von dort abzuholen zu der Meinung und Bedeutung, die wir im Evangelium haben. Neben diesen vier Hauptbegriffen gibt es fünf andere Nebenbegriffe, die je dreimal im Koran vorkommen. Das erste Mal, Christus ist das Wort Gottes, ein Wort von ihm oder sein Wort. Christoph hat gestern die negativen Aspekte dieser Formulierungen angetönt, aber die kennt, wie gesagt, nur einer von einer Million bei den Moslems. Wir brauchen also nicht in die Haarspaltereien in unserem Gespräch mit den Moslems hineingehen, sondern können herausstellen, ach, so ist das. Abraham war der Freund Gottes und Mose wurde angesprochen von Gott, war der Angesprochene von Gott und die Propheten hörten das Wort Gottes. Nur Christus ist nach dem Koran das Fleisch gewordene Wort Gottes. Das Wort Fleisch geworden steht nicht drin, aber ist indirekt im Begriff erhalten. Er predigt nicht nur das Wort, er ist es auch. Dieser Begriff kommt dreimal im Koran vor und gibt uns die Chance herauszustellen, dass Christus eben nicht nur ein Prophet war, sondern die Krone aller Prophetie. Er lebte, was er sagte. Es ist keine Differenz zwischen seinem Wort und seiner Tat. Er ist das sichtbar gewordene Evangelium. Oder wie manche Evangelisten sagten, im Islam wurde die Offenbarung ein Buch. Bei uns wurde die Offenbarung eine Person, ein Grundunterschied zwischen Islam und Christentum. Ja gut, dann stellen wir das auch heraus. Wir glauben an kein Buch, wir glauben an eine Person. Christus ist unser Evangelium und das Evangelium ist das Zeugnis von seiner Person. Nicht Gott hat ein Buch diktiert, nein, Gott hat eine Person kommen lassen. Er ist unser Evangelium. Das steht im Koran. Nämlich, dass Christus das Wort Gottes ist in Person. Gott sei Dank. Dann steht dreimal, dass Christus der Sklave Gottes ist. Und zwar in 1930, 472, 43, 59. Viele sagen, da sieht man wieder den Islam. Abt, Sklave, ein völlig untergebener und Eigentum. Naja. Bitte, warum nicht? Das steht auch bei uns im Alten Testament und im Neuen Testament. Wer Jesaja 40 bis 66 liest, der hört die Geschichten und Reden des Gottesknechtes. Und wir haben im Alten Testament wenig Ähnliches an Vollmacht wie Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert würde. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich weiß nicht, ob Sie eine bessere Theologie haben, ich habe keine. Das können wir anbieten. Nehmen Sie also den Begriff Gottesknecht, Sklave Gottes an, Abdallah, und sagen Sie, die Auslegung dazu steht in Jesaja 53. Sie müssen immer probieren, den Muslim vom Koran in die Bibel zu führen und ihm zeigen, da steht das. Er ist ein Sklave Gottes. Richtig, hier hast das. Wir stimmen dem zu. Aber was für ein Sklave? Was ist der Inhalt dieses Begriffes? Sogar Paulus hat das auf sich genommen, indem er sagte, und er verleugnete sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Dort steht das Wort Sklave. Er ist einem Sklaven gleich geworden. Und hier gerade in diesem gewaltigen Hymnus vom Philipperbrief Kapitel 2 haben wir den Begriff, dass Christus ein Sklave wurde, ein freiwilliger Sklave, sich zum Sklaven Gottes machte für unsere Stelle. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Wir müssen also diese Begriffe nicht fürchten, sondern herauslösen und neu füllen, um überhaupt in der Lage zu sein, vor dem Muslim die Gestalt und das Wesen Christi aufleuchten zu lassen. Dann steht dreimal im Koran der Begriff, dass Christus ein Zeichen ist, ein Wunder, ein Ayah. Er ist der Ayatollah. Wir haben schon darüber geredet, wie es nun wirklich auch für den primitiven Muslim heute leicht ist, zu sagen, was? Christus ist Ayatollah? Wie Ayatollah Khomeini? Ich sage dann bloß, ja, das siehst du, der Ayatollah im Schiitentum, das ist Khomeini und was er tut und redet. Und der Ayatollah im Christentum, das ist Christus. Und jetzt siehst du ohne jegliche Auslegung den Unterschied zwischen dem Ayatollah im Islam und dem Ayatollah im Christentum. Ay heißt Zeichen, heißt Wunder, heißt ein Hinweis auf das, was Gott ist. Der Gott im Christentum kann an dem Ayatollah erkannt werden. Und der Gott im Islam kann an dem Ayatollah Khomeini erkannt werden. Denn jeder ist ein Zeichen auf den, der ihn gesandt und gemacht hat. Diese drei Verse stehen in 21, 91, 19, 21 und 23, 50. Dann heißt es, Christus ist ein Beispiel. Er ist wie Adam. Ja, nun haben Sie keine Angst vor so einer Formulierung. Adam war das Ebenbild Gottes, bevor er in Sünde fiel. Dann könnt ihr ja sagen, Christus ist das Ebenbild Gottes. Wenn er wie Adam war, dann ist das fantastisch. Dann hat er die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Nur nicht zurückzucken vor solchen Begriffen, sondern überlegen, was sie positiv beinhalten. Er wurde zu einem Gleichnis von Gott für die Menschen gemacht. Und dann können wir das füllen und sagen, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Gleichnis, das Abbild. Oder wenn es heißt, er ist der Shahid, der aufrichtige Zeuge, so bedeutet das, dass das Wort Shahid auch den Inhalt besitzt, Märtyrer. Er ist Zeuge, der um seines Zeugnisses willen stirbt. Und das ist ein indirekter Hinweis auf den Tod Christi, der um seines Zeugnisses willen starb, dass Gott sein Vater ist und er der Sohn. 459 und 5117. Es steht da nur einmal jeweils im Koran, dass Christus ein Geist von Gott ist. Der Unterschied zwischen Muslims und uns besteht darin, dass der Muslim sagt, ein Geist Gottes ist ein geschaffener Geist und kein ewiger Gott. Aber das wissen die meisten Moslems nicht. Deshalb können wir sagen, Christus ist aus dem Geist Gottes geboren. Wenn er schon im Koran heißt, dass er ein Geist Gottes ist, warum sollen wir das nicht aufnehmen? Und wenn es sogar drinsteht, dass er gestärkt wurde durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist in Christus Wohnung machte, können wir zeigen, wie der Geist auf ihn kam und auf ihm sitzen blieb in der Taufe. Wir müssen also den Sprung hinaus tun und den Mut haben, diesen Begriff neu zu füllen. Oder er heißt ein Gesegneter, wo immer er sein werde. Was ein toller Begriff. Ein Gesegneter, wo immer er sein werde. Voll wie ein LKW mit Segen. Und den schüttet er immer ab. Und er wird immer wieder neu voll. Nicht? Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Das sagt der Islam. Das sagen nicht wir. Er ist gesegnet auf der Erde. Er ist gesegnet im Himmel. Er ist gesegnet gewesen, als er von den Juden betrogen wurde. Er war ein Segensträger. eine Fülle, eine Quelle des Segens. Legen wir das einfach aus in unserem Verständnis, dann sehen wir, dass er ein Segen war und zum Segen für alle Völker wurde. Wir können das von Abraham sagen, dieses Wort, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Das glaubt ein Muslim, das nimmt er an. Und dann könnt ihr sagen, ja, wenn das schon Abraham war, wie viel mehr Christus, von dem es gesagt wird, er ist ein Gesegneter, wo immer er sein werde. Hier ist der Abrahams Begriff eine Möglichkeit einzusteigen und Christus zu erklären. Dann heißt es, Christus ist eine Barmherzigkeit von uns, 1921. Wenn Allah im Islam Ar-Rahman Ar-Rahim heißt, also der barmherzige Erbarmer, und Christus eine Barmherzigkeit ist von ihm, das heißt also, Christus ist die Darstellung der Substanz von Allah. In ihm wird sichtbar, wer der Rahman Ar-Rahim ist, denn er ist die Rahme vom Rahman Ar-Rahim. Hier kann man also direkt einhängen und sagen, ach so, das ist also die gleiche Substanz, die gleiche Art wie der Rahman Ar-Rahim. Dann wird also in Christus deutlich, wer der Barmherzige ist. Erst durch Christus begreifen wir, wer der Allah im Islam ist, wer er in Wirklichkeit ist. So wie Christus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder wie die Theologen sagen, nur durch Christus haben wir Zugang zu Gott. Wenn wir also diesen Begriff nehmen und ihn als Auslegung auf Allah verwenden, wird es deutlich. Und dann können wir weiter sagen, wo immer und was immer Christus tat, war das nichts anderes als eine Barmherzigkeit von Gott. In Christus begegnet uns die Liebe Gottes zu den Armen, zu den Elenden, zu den Sündern, zu den Feinden, zu den Toten. Dann heißt es, er war ein Prophet. Ja nun, das steht auch im Hebräerbrief, dass Jesus ein Prophet war. Dann gehen wir eben mit ihnen in den Hebräerbrief hinein und sagen, dass er der treue Zeuge war oder des Prophets. Dann heißt es, er war ein Angesehener in dieser und in jener Welt. Er gehörte zu den oberen 10.000. Worauf wir sagen, ja nun gut, wenn er ein Angesehener ist, dann wollen wir ihn ansehen. Wenn er ein überdurchschnittliches Gesicht hat, das aus allen anderen Gesichtern herausragt, dann lass uns mal sein Gesicht betrachten. Wenn schon der Koran sagte, er hatte ein großes Gesicht, Waschih, Fidunya wal Acher, er war so, dass es sich lohnte, ihn anzusehen, dann lass uns ihn doch ansehen und studieren und betrachten. Vielleicht können wir da etwas herauslesen. Es gibt Persönlichkeiten im Leben, wenn man denen ihre Köpfe sieht, dann bleibt man stehen und sagt, Mensch, der hat einen Kopf. Das sind Köpfe, die sind begabt. Jesus hat nach dem Islam einen überragenden Kopf, ein Gesicht, an dem man nicht vorbei kann, das man angucken muss. In dieser und in jener Welt, da ist was zu lesen darin. Wenn wir singen, schönster Herr Jesu, dann ist das eigentlich eine Auslegung zu diesem Begriff. Das sind praktische Formulierungen, wie wir mit den Muslims ins Gespräch kommen können, um die Schallmauer ihrer Ablehnung durchzubrechen und ihnen Jesus etwas vor Augen zu malen. Er ist einer der nahegebracht Wordenen zum Thron Gottes nach seiner Himmelfahrt. Jetzt hören Sie sich mal sowas an. Mohammed ist noch im Grab, nicht? Dem seine Knochen sind verfault, er ist nicht nahegebracht worden. Und Mose genauso. Und nun, der wird gesagt, er sei auch entrückt worden nach dem Tode. Aber Jesus gehört zu denen, die nicht von der Heiligkeit Gottes verbrannt wurden, die nicht weggetrieben wurden wegen ihren Sünden. Der gehört zu der Kategorie der Cherubimen und Seraphimen, die alle Zeit vor dem Thron Gottes stehen. Natürlich sagt der Islam nicht, er sitzt zur Rechten Gottes oder ist im Thron. Aber wenn er schon sagt, er ist einer der nahegebracht Wordenen, da liegen ja unglaubliche Tiefen der christlichen Auslegung drin. Er ist nicht wie tot umgefallen, als er die Herrlichkeit Gottes sah. Sie hat ihn nicht verbrannt. Er blieb lebendig, weil er das Leben, die Reinigkeit, die Heiligkeit in sich hatte. Das geht rein bei einem Muslim. Mit viel mehr können wir noch sagen, guck mal, Christus ist der einzige lebendige Mensch, der Vertreter der Menschheit bei Gott, der ganz offiziell aufgehoben und aufgefahren wurde. Und dann heißt es noch, Er ist ein reiner, guter, fehlerloser, sündloser, 19,19. Oder 3,46, einer der Guten. Dort steht das Wort, wo Jesus darum kämpfte, als der reiche Jüngling zu ihm kam und sagte, guter Meister. Worauf Jesus sagte, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, außer der einige Gott. Wollt ihr damit sagen, dass er Christus nicht gut sei und nur Gott gut ist? Im Gegenteil, nein. Er wollte, dass der reiche Jüngling nicht nur zu ihm sagte, du bist ein guter Meister, sondern du bist der Gute in Person. Du bist Gott im Fleisch. Er wollte ihn herauslocken zu diesem Zeugnis. Er hat ihn nicht unterrichtet, sondern er hat ihn zum Glauben angespornt. Und hier im Koran steht das, er ist einer der Guten, so wie Gott gut ist. Dann können wir ihn hineinführen in dieses Gespräch mit dem reichen Jüngling, dass sie denken lernen, was Jesus sagen will und begreifen, die anderen sind ja gar nicht gut. Niemand ist gut, außer der einige Gott. Das ist einer der Formulierungen, mit denen sie auch Mohammed einschließen können, wo ein Moslem zähneknirschend zugibt, dass alle Menschen Sünder sind und Allahu Akbar, er, Allah, nur der einzige Gute und Wahre und Heilige ist. Aber weil Jesus das sagte, hat er sich damit hineingestellt, dass er der Gute ist. Oder er ist fromm seiner Mutter gegenüber, er ist der Gerechte in seinem ganzen Wesen. Ich möchte Ihnen Mut machen und damit den ersten Teil abschließen. Die 19 Namen und Eigenschaften Christi im Koran herauszulösen als zerstreute Splitter des christlichen Zeugnisses aus der urchristlichen orthodoxen Kirche und sie rein zu reinigen und zu einem neuen Bild wie ein Puzzle zusammenzusetzen, wie ein Mosaik, das neu poliert und gefüllt das ganze Bild des lebendigen Christus aufleuchtet. Zweitens die Taten Christi. Wenn schon seine 19 Namen alarmierend sind und eine Chance zur Mission darstellen, eine Möglichkeit, einen Hinweis zu geben, so finden wir es genauso mit den Taten Christi. Wir hörten schon davon. Und ich möchte nur noch einmal herausstellen, wie man das verwenden kann. Beispielsweise die Geschichte von der Schöpfung der Vögel. Die wird zweimal berichtet, in 350 und in 611. Das ist natürlich Nonsens, die Geschichte. Und wir müssen sie als antichristliche Entstellung ablehnen. Aber da steht zweimal drin, ich schuf euch oder ich werde euch Vögel schaffen. Da steht drin, dass Christus der Schöpfer ist. Ich weiß, ich habe mit einem islamischen Scheich einmal darüber diskutiert und als ich ihm das im Koran zeigte, da wurde er bleich. Der hat gesagt, das könnte ja was anderes meinen, worauf ich sagte, so, meinst du, das Wort könnte auch für jemand anderes sein? Gibt es also noch einen Schöpfer neben dem Schöpfer und noch andere Schöpfer? Nein, Allah allein ist der Schöpfer, also ist Christus Schöpfer. Nicht, da steht drin, dass Christus die Vollmacht bekam, aus toter Materie Leben zu schaffen. Das wird Christus im Koran zugesagt. Und zwar nicht nur als Tat, sondern auch als Handlung. Denn da wird das Wort benutzt, er blies seinen Odem in die tote Materie hinein. Natürlich denken wir sofort an die Erschaffung von Adam. Gott blies in ihn seinen Odem, da wurde Adam eine lebendige Seele. Das heißt also, Christus hat nicht nur verbal die Vollmacht zur Schöpfung, er hat auch formmäßig gehandelt als schöpferischer Herr und Gott. Oder wenn wir ans Neue Testament denken, als Jesus am Auferstehungssonntag, am ersten Tag in der Woche seinen Jüngern erschien, blies er sie an und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist, das Zeichen der Zweiten, der Neuen, der geistlichen Schöpfung, der Wiedergeburt. Hier nicht, da können wir also von der Vogelgeschichte weggehen und den Muslim dahin führen, dass Jesus tatsächlich geblasen hat. Aber er hat nicht jetzt die tote Materie, das Plastilin da angeblasen, sondern lebendige Menschen. Und die sind da nicht davon geflogen, sondern die wurden voll Heiligen Geistes. Wir müssen die Eselsbrücke benutzen, um einem Muslim klar zu machen, was hier geschieht, nämlich Christus ist der Lebendigmacher, der schöpferische Geist. Oder dann steht zweimal in den gleichen Stellen, 350 und 611, dass Christus Blinde sehend machte, Aussätzige heilte und Tote auferweckte. Sie brauchen also die Wunder Jesu einem Muslim nicht erklären, die stehen ja im Koran. Viele Theologen glauben das nicht mehr an die Wunder. Viele Christen machen 100 Fragezeichen dahinter. Ein Muslim glaubt, dass Christus ohne ein Messer zu benutzen Blinde und Blindgeborene heilen konnte, in der Mehrzahlform. Und dass er Aussätzige reinigte, allein durch sein Wort, ohne Hokuspokus. In Indien begegnete mir ein junger Mann, der sagte, ich habe eine Periode in meinem Leben durchgemacht, das war die reine Hölle. Ich suchte rein zu werden und wahr zu werden und ging zu den Gurus und zu den Heiligen. Und einer sagte zu mir, ja, wenn du 1000 Sünden getan hast, dann befällt dich der Aussatz. Jetzt fing der an zu rechnen. Wie viel habe ich Sünden getan? Er kam auf etwa 370. Und nun hat er also Buch geführt über jedes falsche Wort und jeden falschen Gedanken. Und das kam immer näher diesem 1000. Der war wie von einer Furie getrieben, weil er damit rechnete, dass jetzt der Aussatz über ihn fallen würde, bis er dann Christus erkannte. Es wird also im Orient immer verstanden oder häufig verstanden, dass Aussatz mit bestimmten verborgenen Sünden zusammenhängt. Wenn Jesus also den Aussatz heilen konnte, allein durch sein Wort, hat er damit auch die Sünde vergeben. Sie können die Geschichte vom Gichtbrüchigen hineinnehmen, wo gerade die Heilung und die Sündenvergebung zusammenhängt, wo Jesus sagte, damit ihr erkennt, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, deine Sünden zu vergeben, sage ich dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe. Nicht Jesus hat sich mit diesen Dingen, genau mit diesen Fragen selber auseinandersetzen müssen und die Schraube rumdrehen, dass der Strom fließen konnte. Der floss nicht normalerweise. Wir sind nicht viel intelligenter und können es nicht besser bringen, als Jesus das auch getan hatte. Oder heißt es, Christus hat Tote auferweckt, Mehrzahlform. Dann können wir zeigen, er hat ein Kind aufgeweckt, einen jungen Mann und einen alten Mann. Also sämtliche Stufen des Lebens hat er nach dem Tod wieder ins Leben erwecken können. Und dann frage ich meistens ziemlich naiv einen Muslim, wer kann den Tode auferwecken? Ein Prophet? Nee, sagt er, nur Gott, Allah. Ah, das heißt also Jesus. Ist Allah? Ah, nein, natürlich nicht, sondern, und nun kommt der entscheidende Punkt, in all diesen Texten heißt es nämlich, dass Allah Christus durch den Heiligen Geist stärkte, damit er das und das tun könnte. Wir als Christen hüpfen natürlich beinahe über das Rednerpult weg und umarmen ihn und sagen, was, du glaubst an die heilige Dreieinigkeit? Allah stärkte Christus durch den Heiligen Geist. Was, drei heilige Dreieinigkeit? Es gibt keine heilige Dreieinigkeit. Aber im Koran steht sie wörtlich. Als Aktionsgemeinschaft, da können Sie es erklären, Allah, Gott, stärkte Christus, den Sohn der Maria, durch den Heiligen Geist. Wirklich steht das im Koran. Das brauchen Sie gar nicht mehr sagen, das steht drin. Bloß sagt er, ja, nein, das ist ganz anders. Christus ist schwach und unfähig, der konnte nichts tun. Deshalb hat er den Engel Gabriel zu ihm geschickt. Er hat ihm so eine Spritze gegeben, damit er Kraft hatte, um etwas zu tun. Der gab ihm den Befehl und dann hat er das im Namen Allahs getan. Aber als Formulierung steht im Koran drin, dass Christus Kraft empfing von Allah, das zu tun. Eine Aktionsgemeinschaft von Allah, Christus und dem Geist ist da. Das ist ein Hinweis auf die Realität von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist keine Erklärung. Das ist sogar diametral entgegengesetzt dem, was wir benutzen. Warum sollen wir es nicht rumdrehen? Gott hat auch den Paulus rumgedreht. Nun, wir wollen weiterfahren. Die Geschichte mit dem Tisch in der Wüste ist ein Ansatzpunkt zur Speisung der 5000 oder zum Abendmahl. Das steht 5,113 bis 117. Christus wurde dargestellt, als der das Gesetz geändert hat. Das ist für uns nichts Bedeutendes, aber für den Orient eine höchst alarmierende Formulierung. Denn kein Mensch, kein Prophet kann ein Gesetz setzen, das kann nur Allah. Jede Offenbarung ist Gesetz. Allah ist der Gesetzgeber. Wenn also Christus ein Gesetz ändern konnte, bedeutet das, er war Gesetzgeber. Er war nicht nur Exekutive, er war auch Legislative. Er war nicht nur unter dem Gesetz, er war über dem Gesetz. Und wenn da im Koran steht, dass er also die Möglichkeit hatte, 3,51, das Recht, das Gesetz zu ändern, können wir sagen, das heißt also, Christus war in der Kategorie Allahs, der Offenbarte, der das Gesetz änderte, und können das gleich sagen, den Alten ward gesagt, ich aber sage euch, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, widerstehet nicht dem Übel oder liebet eure Feinde. Wir müssen also wieder auch von so einer Formulierung her den Muslim in die Bibel hineinführen, dass er mit der Realität des Christus konfrontiert wird und seine Hoheit und Autorität sich darin widerspiegelt. Wir sehen also, dass die Taten Christi im Koran hervorragender Natur sind und eine Möglichkeit darstellen, mit einem Muslim die Wunder Christi zu lesen und seine Vollmacht zu erklären. Wir kommen zur Kreuzigung und Tod Christi. Sie wissen ja in der Zwischenzeit, es gibt eine Stelle, die die Kreuzigung und den Tod leugnet, und es gibt drei Stellen, die den Tod Christi bejahen. Die drei Stellen, die seinen Tod bezeugen, sind 19,33, 3,56 und 6,118. Wir wissen in der Zwischenzeit auch, dass das von der islamischen Theologie benutzt wird, um zu sagen, er wird erst sterben, wenn er wiederkommt. Aber das ist Nonsens. Das ist solche Verdrehung, dass ein ehrlicher Moslem auch begreifen kann, dass das nicht wahr ist. Denn beispielsweise in 19,33 steht, Friede liegt auf dem Tag meiner Geburt, auf dem Tag meines Todes und auf dem Tag, an dem ich wieder lebendig gesandt werde. Das heißt übrigens eine ganze Menge, was dort steht, 1933. Friede liegt auf dem Tag. Also völlige Harmonie mit Allah ist im Blick auf die wunderbare Geburt Christi vorhanden. Das war der Wille Allahs. Das war ein Eingriff Allahs. Und zweitens, Friede liegt auf dem Tag, an dem Christus gestorben sein wird oder gestorben ist. Das heißt also, der Tod Christi geschieht in voller Übereinstimmung mit Allah. Man kann das denen vorerklären, dass also hier etwas geschah, dass der Vater den Sohn mit Willen ans Kreuz gehen ließ, dass der Sohn sagte, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Man kann das Gethsemane-Geschehen daran erklären. Und wenn die Reihenfolge so kommt, Geburt, Tod, Auferstehung, dann kann man sie eben nicht umdrehen und sagen, Geburt, Himmelfahrt und dann Tod. Nein, da heißt es, er wird wieder lebendig gesandt, so wie es an anderen Stellen heißt, dass die Toten von Gott wieder ins Leben gesandt werden. Es steht also im Koran, dass Christus geboren wird und stirbt und aufersteht. Das steht drin. Bloß gibt es eben eine Stelle, die diese drei anderen Stellen durchstreicht und zunichte machen will. Wir können also im Gespräch mit einem Muslim zunächst ganz simpel versuchen, ihm 3:1 vor Augen halten. 3 Stellen in deinem Koran reden vom Tode Christi. Jetzt sei doch nicht so stiernackig und sag, dass die eine Stelle die 3 anderen Worte von Allah ausstreichen. Beziehungsweise, wenn er also, und was er natürlich meistens ist, stur daran festhält, dass Christus nicht gekreuzigt worden ist, dann können wir einen anderen Weg gehen. Ich habe mich gewundert, dass er bisher noch nicht gekommen ist, denn der wird nun in zunehmendem Maße von jenen Muslims gebraucht, die eine Brücke bauen wollen zwischen Islam und Christentum. Es heißt in Sure 459, sie, die Juden, sagten, wir haben Christus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, getötet. Nein, sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt. So steht es da. Und nun sagte mir Bruder Susi von Marokko, guck mal, da hat ein marokkanischer Philosoph jetzt eine Philosophie geschrieben. Er sagte, Mohammed hat recht. Sie, die Juden, haben ihn nicht getötet, sondern die Römer. Die Christen haben auch recht, die Römer haben ihn gekreuzigt. Und Mohammed hat auch recht, die Juden haben ihn nicht gekreuzigt. Das hat kein Christ geschrieben, sondern ein Philosoph Marokkos, heute, jetzt in einem ganz neuen Buch. Was heißt das?
Ja, das heißt, warum sollen wir, wenn die schon so reden, nicht diesen Satz auch aufnehmen und einem Muslim ein wenig helfen? Das bedeutet, die Juden hatten kein Recht, einen Menschen zu töten. Hätten sie ihn getötet, hätten sie ihn ganz bestimmt nicht gekreuzigt, sondern gesteinigt. Das Kreuz war keine Tötungsform der Juden. Das kann man jedem Muslim klar machen. Die Juden haben Stephanus gesteinigt und nicht getötet. Deshalb ist das Kreuz keine Tötungsart der Juden, sondern eine Tötungsart der Römer. Folglich ist schon allein vom Kreuz her sichtlich, dass nicht die Juden ihn getötet haben, sondern die Römer. Natürlich wissen wir noch mehr, was dahinter steht und was das bedeutet. Aber es geht doch zunächst einmal darum, dass wir die historische Kreuzigungstatsache einem Muslim vom Koran her erklären können, dass wir diese dämonische Leugnung des Kreuzes Christi entkräftigen können aus dem Koran und ihm sagen, jawohl, du hast recht, die Juden haben ihn nicht getötet, sondern die Römer. Und wenn du das nicht glaubst, dann hör mal Jamal Abdel Nasser an, der also übers Radio mit lauter Stimme verkündigt hat, als der Papst versuchte, die Juden zu entschuldigen. Was? Die Juden sollen nicht tot sein am Kreuze Christi? Der Papst ist ein Verbrecher, die Juden haben ihn getötet. Keiner vom gesamten islamischen Bereich hat den Mund aufgemacht, denn da ging es ja um eine politische Sache, nicht? Und ja, so wird also manchmal, wie heißt es, Mücken geseit und Kamele verschluckt, auch im Islam. Es wäre viel noch dazu zu sagen, es geht hier nur um diesen koranischen Text, dass wir erkennen, dass man also mit Gottes Hilfe versuchen muss, dem Muslim klarzumachen, das stimmt so nicht, wie es verstanden und ausgelegt wird. Er ist tatsächlich gekreuzigt worden und einer der Möglichkeiten ist eben das. Im Übrigen, wenn Sie in den Talmuden nachforschen, oder bei Tatius nachlesen oder jetzt in der modernen jüdischen Literatur nachlesen, können Sie viele Stellen finden, wo der Tod Christi bezeugt wurde. Und wenn es nicht von Christen bezeugt wird, sondern von Feinden der Christen oder von Feinden Christi, dann ist das islamisch gesehen ein Zeugnis, das ernst genommen werden muss, das einen glaubwürdigen Hinweis auf die Geschichtstatsache der Kreuzigung darstellt. Wir müssen also nicht verzweifeln an dieser Formulierung, dass er nicht gekreuzigt worden ist, sondern müssen sagen, jawohl, die Juden haben ihn nicht gekreuzigt, sondern die Römer, die Heiden, wir. Es geht gar nicht darum, dass wir darüber jetzt koranisch streiten wollen. Es geht nur darum, dass wir sie verunsichern in ihrem Festhalten an der Aussage, dass keine Kreuzigung stattfand. Es gibt also sogar im Koran noch Hinweise darauf und außerhalb des Korans eine ganze Menge anderer, die das von nichtchristlicher Aussage bezeugen. Deshalb wollen wir das so nehmen. Im Übrigen steht ja im Koran selber, dass er gekreuzigt worden ist. Er ist ihnen nur so erschienen, nämlich als Gekreuzigter. Da heißt es, er ist ihnen als Gekreuzigter erschienen. Nicht, wenn Satan eine Lüge tut, muss er die Lüge wieder abdecken. Der kommt am Gekreuzigten nicht vorbei. Und Sie können in dem Büchlein von Iskander Steed nachlesen, was die islamischen Theologen da alles für einen Nonsens schreiben, wie er erschienen ist, dass der Judas an seiner Stelle oder Simon von Kyrene gekreuzigt wurde oder dass er selber für 3 Stunden am Kreuz hing und dann kam die Finsternis und das Erdbeben und dann sind alle davon gelaufen und hat er gesagt, ja, warum soll ich alleine am Kreuz droben bleiben, ist runtergestiegen und ging nach Kaschmir und ist dort heute begraben. Nicht? Also selbst Muslims, Arase, wie wir hörten, schütteln da bloß den Kopf darüber und versuchen, Erklärungen zu finden, wie sie die Kreuzigung bejahen, aber doch nicht, dass er gekreuzigt ist. Insofern geht es also nicht um die Auslegung des Kreuzes, dass wir einem Muslim sagen, er ist gekreuzigt worden um der Vergebung der Sünden als Mittler, als Lamm und so weiter. Das ist gar nicht die Frage. Der Dämon im Islam war viel brutaler. Der hat die Voraussetzung zu dem allem ausgelöscht. Deshalb sagte Christoph, der Islam trifft das Herz des christlichen Glaubens und sticht ins Herz hinein, nicht in den Arm, in den Kopf oder in irgendwas, ins Zentrum, So geht es darum, dass wir einem Muslim mit Gottes Hilfe klar machen können, dass die Kreuzigung als Voraussetzung für das gesamte Heil stattgefunden hat. Dann kommt die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt Christi wird nicht als Auferstehung von den Toten angesehen, wie wir jetzt auch schon mehrere Male gesagt haben. Vielmehr bedeutet die Himmelfahrt, dass Christus existiert. Ich entsinne mich, in diesem berühmten Lager Shatila, wo das Massaker stattgefunden hatte, konnte ich Hausbesuche machen bei einem Moslembruder. Und ausgerechnet an einem Himmelfahrtstag war das. Und das war ein rüder Bursche. Man hat zweimal gebetet und dreimal den Atem angehalten, bevor man in das Haus hinein ist. Und dann saß man gegenüber und der wollte nicht reden. Und dann habe ich gesagt, ich gratuliere dir, heute haben wir ein gemeinsames Fest. Was? Wir haben kein gemeinsames Fest. Natürlich, heute ist Himmelfahrt, heute ist Christus aufgefahren. Wir haben keine Himmelfahrt, Christus ist nicht aufgefahren. Was habe ich gesagt? Du widersprichst deinem Koran? Ich widerspreche dem Koran nicht. Bring mal deinen Koran her. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Guck, hier steht's in Sure 3, 45. Gott aber hat ihn emporgehoben. Der hat das auswendig gekannt, aber noch nie gedacht. Er wurde bleich, weiß wie die Wand. Der hat eine Viertelstunde nichts mehr geredet. Ich saß da und habe gebetet, dass das Wort in ihm doch durchbricht. Mohammed liegt im Grab. Christus ist von Gott aufgehoben worden. Der weiß das, aber hat es nie begriffen, was er gewusst hat. Ich weiß, in Usbekistan passierte es, dass ein führender Muslim begriffen hat, Christus lebt. Und hat das bezeugt. Und dann haben sie ihn getötet. Nicht, weil er an Christus glaubte, sondern weil er als Muslim nur eine islamische Aussage bekannte. Der war so fasziniert von der Idee, ein Mensch lebt bei Gott, ein richtiger Mensch. Der kann als Mensch ewig existieren. Der hat die Idee aufgenommen und hat sie weiter bekannt und die Moslems begriffen. Wenn wir das glauben, was im Koran steht, dann wird der gesamte Islam erschüttert. Ja bitte, also, wann endlich fangen wir an und lassen den Strom rein in diese islamische Aussage, dass sie aufleuchtet. Das ist eine Glühlampe, eine 1000-Watt-Lampe, das ist ein Scheinwerfer. Und die Christen, die machen den Bogen drumherum oder schalten den Strom ab, indem sie es irgendwie theologisch diskutieren und zum Schluss ist nichts mehr da. Und dann glaubt ein Moslem daran, dass Christus wiederkommt. Ich auch. Natürlich kommt er anders wieder wie bei uns, aber er kommt. Ja, warum sollen wir dann einem Moslem nicht sagen, die Wiederkunft Christi steht bevor, bereite dich darauf, denn er kommt. Wenn er also daran glaubt, dass Christus kommt, ist das doch eine fantastische Sache. Und er glaubt sogar, dass Christus richten wird, natürlich nicht die Moslems, das brauche ich ihm ja nicht sagen, sondern nur die Christen und so weiter, und dass er den Antichristen bekämpft und dass er die Juden richtet, aber er hat eine richtende Funktion. Also gut, Christus ist Richter. Ein Richter kann nicht bloß Richter sein, wenn er nichts versteht. Der versteht die Menschen und versteht den Willen Gottes, er versteht das Gesetz, er verkörpert die letzte Instanz. Ja nun, bitte, lasst uns das einem Muslim erklären. Wir können also von dem islamischen Begriff des wiederkommenden Christus und des richtenden Christus Hinweise geben auf die wahre Funktion des wiederkommenden Herrn und Heilandes. Denn wenn ein Mensch, der bei Gott im Himmel war, wiederkommt, ist ja unerhört, das gibt es im gesamten Koran nicht mehr. Weder Mose noch Abraham noch sonst einer kommt wieder zum Richten. Das ist nur bei Christus. Wir müssen also die Rillen, die im Islam sind, vertiefen, bis wir durchbrechen zur Wahrheit des Evangeliums in unserem Buch. Das ist nicht immer möglich, meistens nicht, aber wir müssen das versuchen. Ich weiß, ich wurde in Ankara mal einem islamischen Professor gegenübergestellt, der sagte, er wolle einmal einen Gottlosen sehen, der an die drei Götter glaubt. Der war wirklich so fasziniert, einmal die Chance zu kriegen, mit einem offen reden zu können, in einem Hotel zu sehen, wie das denkbar ist, dass ein Mensch glaubt, dass es drei Götter gibt, der die Sünde wieder den Heiligen Geist tut, die nie wieder vergeben werden kann und das doch ausspricht. Wir saßen 2 Stunden zusammen. Ich habe ihm nur den Koran erklärt. Der kriegte zum Schluss so eine Wut, dass er sagte, ja, sag mir doch endlich jetzt mal, was du selber glaubst. Ja, ich habe gesagt, ich habe dir ja das gesagt, was ich glaube, mit dem, was du auch glaubst. Du weißt es bloß nicht. und hast es nicht erkannt. Ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört, aber das ist also möglich, dass wir unseren Glauben in ihren Worten ausdrücken können. Wir müssen sie nur mit dem Inhalt füllen, den wir haben. Und damit wollen wir diesen Teil abschließen und sie ermutigen, auf die Moslems zuzugehen, nach Möglichkeit in ihren Sprachen und in ihren Gedanken das Evangelium darlegen. Ich weiß, das kann nicht jeder. Aber ich möchte mindestens Mut machen, im Rahmen der Denkschablonen des Islams einmal anzusetzen und dann Schritt um Schritt langsam weiterzugehen. Sehen Sie, Jesus hat es auch nicht einfach gehabt. Er konnte nicht sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Es gibt nur 3 Stellen im gesamten Neuen Testament, wo Jesus selber bezeugte, dass er Gottes Sohn ist. Sie können das mal nachsuchen. Ich sage Ihnen nicht, wo es steht, damit Sie suchen. Ich könnte Ihnen die Stellen sagen, aber suchen Sie die mal. Es gibt nur 3 Plätze im gesamten Neuen Testament, wo Jesus von sich selber sagte, ich bin Gottes Sohn. Die hätten ihn ja sofort getötet. Er konnte auch nicht sagen, ich bin der Christus, außer 1 oder 2 Mal und an der entscheidenden Stelle dann vor dem geistlichen Gericht. Ja, wenn Christus schon nicht mit der Tür ins Haus gefallen ist, sollen wir denn etwa intelligenter sein? Warum sollen wir denn vom Sohn Gottes reden, wenn sie das nicht ertragen können? Ja, wie hat dann Christus das gemacht? Er hat seine ganze Herrlichkeit hineingelegt in den Begriff Menschensohn. Natürlich denken wir an Daniel 7, Vers 13, 14, eine Autoritätsbezeichnung, wie Christus das Amt des Richters übertragen wurde. Aber wir haben doch 85 Begriffe im Neuen Testament über den Menschensohn. Ja, bitte buchstabieren Sie mal die Menschensohn, fähr sie mit einem Muslim durch, die kann er schlucken. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wenn einer das begriffen hat, ist er kein Muslim mehr. Eine Umstülpung der Kultur. Nicht ein Pascha, der sich dienen lässt, sondern ein König wird zum Diener. Das ist eine Umwertung aller Werte, der sogar sein Leben gibt zu einer Erlösung für viele. Oder des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Des Menschen Sohn wird kommen in seine Herrlichkeit und richten und versammeln und alle diese Worte. Lassen Sie uns doch den Menschensohn-Begriff und den Begriff des Sklaven Gottes herausstellen. Oder haben Sie schon einmal gedacht, warum Jesus sagte, ich bin? Ich bin war die theophanische Formel für Allah, für Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Indem Christus diesen Begriff, ich bin, aufnahm, den Jahwe-Begriff, den Kernpunkt des Jahwe-Begriffes, hat er sich als Jahwe bezeichnet und in diesen Begriff, ich bin, alles hineingelegt, was Christus darstellt. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weinstock, der gute Hirte. Sie wissen es ja alle auswendig. Ja, wenn Jesus schon nicht sagen konnte, ich bin Gottes Sohn und ich bin das Brot des Lebens, warum sollen wir es denn anders sagen? Hier ist der praktische Weg. Geben Sie einem Moslem das Wort, wenn er sagt, ihr sagt, Christus ist Gottes Sohn, dann sagen wir, nee, das sagen wir nicht. Wir sagen, er ist das Licht der Welt. Was? Licht der Welt? Was heißt Licht der Welt? Gottes Sohn, wie du meinst, ist er ganz bestimmt nicht. Gott hat nicht mit Maria geschlafen. Das ist Schande. So ein Sohn Gottes ist er nicht, aber er ist das Licht der Welt. Verteidigen Sie nicht den Begriff Sohn Gottes. Das soll er selber zum Schluss begreifen, was damit gemeint ist. Sie müssen den Inhalt des Christus darstellen. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie, ich kenne sie und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wenn es uns gelingt, über diese Begriffe Menschensohn oder ich bin, dem Muslim näher zu bringen an das Christusgeheimnis, dann haben sie schon einen entscheidenden Schritt getan. Überhaupt, wenn es ihnen gelingt, einen Muslim zum Öffnen des Neuen Testamentes und der Bibel zu bringen, ist schon eine der ersten Hürden übersprungen. Sie müssen ihn also dahin bringen, dass er die Texte liest, die er verstehen kann, die in seinem Vokabular stehen und dass er ein Vertrauen gewinnt zu diesem Christus und nicht nur an eine entstellte, verzerrte Christusfigur glaubt. Sehen Sie, obwohl ich mit aller Deutlichkeit bezeuge, dass der Islam eine antichristliche und verstockende, ja eine Macht ist, die den Menschen in eine kollektive Besessenheit hineinführt. Der Begriff stammt übrigens nicht von mir, sondern von einem französischen Professor aus Algerien, der dort als Missionar mit der nordafrikanischen Mission arbeitet. Obwohl ich vielleicht einer der bin, der diese Aussage am schärfsten macht, sage ich aber gerade, weil ich aus der Praxis komme, ja, wir müssen dem Araberen Araber werden und dem Muslimen Muslim und diese Begriffe entleeren und neu füllen und ihnen das Evangelium anbieten. Natürlich ist das kein Weg für einen gelehrten Islamtheologen, aber die Muslime sind keine Islamtheologen. Selbst die Islamtheologen wissen nicht, häufig nicht, was in ihrem Koran drinsteht. Wir müssen eben diese Worte lebendig machen, so dass sie anfangen, in den Kategorien des Neuen Testamentes zu denken. Zum Schluss eine ganz eigenartige Erfahrung. Wenn Sie wollen, dass die Moslems Christus lieben und verteidigen, müssen Sie Christus beschimpfen. Sagen, dieser Christus, der war doch nichts wert. Und der hat nur das und der hat nur das und da hat er versagt. Was? Dann fangen die an, ihn zu verteidigen. Christus ist hervorragend. Wo ist er hervorragend? Nicht, wenn einer die Gabe hat, ohne dass er das wahre Christusbild verletzt, dann müssen Sie den Muslim in die Opposition bringen, dass er den Christus herausstellt. Das ist aber ein ganz gefährliches Ding. Und wer es nicht kann, der soll es nicht tun. Aber ich weiß jetzt mehrere Personen, die auf diesem Wege zum Glauben kamen. Ein Studienrat in Casablanca sagte mir, Ich habe den Koran auswendig gelernt als Kind und kam über eine Formulierung, dass Christus das Wort Gottes ist oder ein Gesegneter in dieser und jener Welt. Und er ging zu dem Scheich und fragte ihn, warum hat Christus so große Namen und Eigenschaften, die wir bei Mohammed nicht finden? Zack, hat er seine Ohrfeige weg. Über sowas diskutiert man nicht. Das lernt man auswendig und denkt nicht. Der Junge hat natürlich jetzt noch viel mehr gefragt und noch viel mehr gelesen wie vorher. Das Ergebnis war, dass er später noch einmal zu einem anderen ging und wieder eine Ohrfeige bekam. Und dann war es für ihn klar, die haben keine Antwort, wollen etwas verbergen und da steckt mehr dahinter, das Geheimnis muss ich rauskriegen. Ich muss eine Bibel haben, um hinter die Wahrheit zu kommen. Und so hat er ein Zeugnis geschrieben, ich fand, was ich verloren habe im Koran, nämlich Christus. Eine zunehmende Zahl von Moslems wird durch den koranischen Christus aufgeregt und aufgestachelt, um den wahren Christus zu suchen. Und wie gesagt, diese Methode, die Opposition herauszurufen, habe ich in der Türkei gehört, wo mir einer sagte, oh, ihr seid aber auch komische Leute. Ihr drängt immer die Leute in die Opposition und wollt euch euren Christus ihnen nahe bringen. Greift mal euren Christus an, dann werdet ihr sehen, wie sie den Christus verteidigen und sich hineinsteigern und ihn größer machen als alles andere. Und dann braucht ihr nur noch sagen, ach, so ist das. Also glaubst du doch das Gleiche wie ich auch. Also, ich kann das nicht. Das gibt wenige, die das können, aber es gibt solche, die diesen Weg gehen.